the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Herzlich willkommen zum Purple People Talk nach der kleinen London-Pause am Anfang der Woche, durch die es keine Review gab. Heute auch wieder frisch in alter Stärke an meiner Seite Stefan Starke und Jan Able. Hallo Stefan, hallo Jan.
Guten Abend.
Ja, hi. Herzlich willkommen zurück. Und wir haben eine neue Woche. Wird spannend. Lass mal loslegen.
Ja, dann lass uns aber eben doch noch mal ein bisschen auf die letzte Woche zurückschauen. Ich hatte es ja gesagt, wir haben keine Review gemacht, weil große Teile des Podcasts immer noch in London verweilt sind am Anfang der Woche. Aber wie habt ihr dieses Spiel gesehen? Hattet ihr große Sorgen darum, dass es am Ende den Vikings entgleiten könnte, oder wart ihr euch trotz des am Ende knappen Spielstands doch relativ sicher?
Ich war mir überhaupt nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Dazu haben wir, denke ich, alle zu viel Vikings gesehen in unserem Leben. Das wäre so ein klassisches Spiel, das man sehr gut und gerne aus der Hand geben kann. Wenn Lutz das zweite 61-Yard-Field-Goal trifft, dann geht es in die Overtime. Und ob dann die Vikings das gewinnen, wage ich stark zu bezweifeln. Es war nicht gut. Das Spiel von den Vikings, muss man klar sagen. Und man hat dieses Saints-Team, das nicht nur an sich im schlechten Kader hat, sondern auch wirklich verletzungsgeplagt war. Wirklich, ich weiß nicht, man hat es nicht geschafft, dieses Saints-Team irgendwie zu dominieren, was man eigentlich auf dem Papier her sollte. Und dann wurde das am Ende so Nailbiter, wo man es Gott sei Dank geschafft hat zu gewinnen. Aber gut war es sicherlich nicht.
Ja, ich sehe es relativ ähnlich. Ich meine, klar, am Ende ein Win bleibt ein Win und ich freue mich sehr drüber. Ich hab's mit Leuten am Stadion schon gequatscht. Ich bin glücklich über den Sieg, aber ich bin nicht zufrieden mit dem Sieg. So. Und das trifft es eigentlich relativ gut, weil eigentlich waren wir schon, also gerade auch angesichts dieser kurz vor Spiel noch Bekanntgabe, Kamara spielt nicht, Michael Thomas spielt nicht, Winston spielt nicht. Warum haben wir so Probleme? Eigentlich hätten wir die in Grund und Boden stampfen müssen. Ja. Und ja, wie es Stefan schon sagte, wir haben alle genug Vikings-Football-Intus über die letzten Jahre. Ich sag mal so, ich saß da oben auf der Tribüne und der Kackstift hat schon ein bisschen gemalt, ne? So gegen Ende. Also ich saß auch neben Leute, die dann sehr entspannt gemeint haben, ja, das ist ein 60-Yard-Kick. So, also auch schon beim ersten Kick, Latz hat ja zwei so 60-Yarder oder plus minus 60-Yarder reingedrückt. Beim ersten saßen dann noch die Leute neben mir und so, oh ja, 60 Yards, den macht er nie. Ich gucke die Leute und so, Alter, das ist Will fucking Lutz und wir sind die Vikings. Na klar macht er den jetzt. Und dann drückt er dieses Ding rein und beim zweiten Kick, der dann wirklich das Game entschieden hat, da war es auf einmal sehr ruhig und dieses Selbstvertrauen, dass das jetzt hier praktisch ein geschenkter Win wird, weil der das eh verkickt, war sehr, sehr geschrumpft. Einfach, weil den Leuten, glaube ich, nochmal klar geworden ist, dass wir solche Spiele halt die letzten Jahre ziemlich regelmäßig dann blöderweise verloren haben. Aber wir haben es nicht verloren. Dem her. Haha. Nee, keine Ahnung, meine Schadenfreude gegenüber den Saints war trotzdem ungetrübt und ich hatte auf dem Weg raus aus dem Stadion sehr viel Spaß, die Gesichtsausdrücke der Saints-Fans mir entgegenkommend zu deuten und es war ein schöner Anblick. Hat Spaß gemacht.
Ja, das auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass gar nicht dominiert wurde, das würde ich tatsächlich Gar nicht so sagen, weil ich finde, zumindest phasenweise wurde dominiert. Das Problem ist nur, dass man aus dieser phasenweise Dominanz halt immer nichts gemacht hat. Ich meine, man hätte eigentlich mit 3 Scores Führung in die Halbzeit gehen können, wenn man denn verdammt nochmal mit 3 Red Zone Trips auch mal irgendwas anderes als ein blödes Field Goal mitgenommen hätte. Ich meine, gerade vor der Halbzeit haben die Saints ja dann angefangen mit diversen Fumblen den Vikings immer wieder gute Chancen zu geben. Und gerade das sind halt eben die Stellen, dann musst du ein Spiel wegnehmen. Weil, und das ist halt so ein bisschen der Fehler auch der letzten Jahre immer wieder gewesen. In solchen Situationen wurde dann immer nicht das Spiel entschieden. Und wenn du halt eben gegen ein Team, gerade in so einer Situation, so ein Team, was viele Verletzungen hat, was eigentlich in keiner guten Verfassung ist, wenn du die dann in so einem Spiel drin lässt, dann fängt bei denen das irgendwann an zu klicken und die merken dann plötzlich, oh, wir haben eine Chance hier. Und dann, das ist der Moment, wo es gegen diese Außenseiter immer sehr gefährlich wird, weil wenn die einmal checken, dass sie eine Chance haben, dann funktionieren da eben manchmal so Dinge wie eben so ein 60-Yards-Field-Goal, dass sowas eben drin ist. Dann funktionieren da plötzlich Sachen, die man diesem Team halt eigentlich nicht so unbedingt zutraut. Und das ist halt immer das große Problem, wenn man eben schwache Teams im Spiel lässt und wenn man die weiterhin, wenn man denen weiterhin eine Chance lässt. Und das hätten die Vikings halt ganz elegant umschiffen können, indem man einfach die eigenen Chancen vor der Halbzeit genutzt hätte, und mit 2, 3 Scores Führung in die Halbzeit gegangen wäre. Dann wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen. Und dann, glaube ich, hätten wir mit diesen 60 Yards Field Goals und so weiter, dann hätten wir uns da gar keine Gedanken mehr drum machen müssen. Und dann kommt natürlich diese zweite Halbzeit, wo die Saints dann eben in diesen Modus kommen, wo sie merken, oh, wir haben hier eine Chance, wir können hier was mitnehmen. Und bei den Vikings fängt halt dann langsam an, der Stift zu gehen. Und so entwickelt sich dann halt eben ein Spiel, was plötzlich immer knapper und knapper und knapper wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war nicht mit der Entscheidung von O'Connell einverstanden, da komplett aufs Field Goal zu gehen.
Ja.
Da hätte ich mir gewünscht, dass man mal mindestens noch ein bisschen Raumgewinn macht, wenn nicht sogar eben zumindest noch versucht, mal ein paar Schüsse Richtung Endzone zu nehmen und dieses Spiel eben auch tatsächlich mit einem Touchdown zu entscheiden, weil allein wenn man noch versucht hätte, 1, 2, 3 First Downs zu machen, damit hätte man auch viel mehr Zeit von der Uhr genommen als mit diesen blöden Läufen da am Ende. Und dann hätte man halt am Ende den Saints überhaupt gar nicht mehr die Chance gegeben, nochmal in die Position zu kommen, nochmal so ein 61-Yards-Field-Goal zu machen. Und auch wenn sich das vielleicht am Ende nicht für alle so angefühlt hat, aber so ein Double Doink. Es war halt am Ende so knapp, obwohl es halt niemals so knapp hätte sein dürfen. Und das war halt so ein bisschen der Problem. Und das war halt so ein kleines Déjà-vu gegenüber dem letzten Regime, weil eigentlich haben wir ja so ein bisschen gehofft, dass man solche Spiele dann eben nicht mehr heraufbeschwört, sondern dass man in solchen Tagen dann endlich mal das Gas durchdrückt und solche Teams dann halt gar nicht mehr rankommen lässt. Und das wird uns jetzt diese Woche wieder begegnen. Wir haben wieder ein Team, was in einer schlechten Verfassung ist, was einen miesen Kader hat. Und auch da wird es wieder darauf ankommen, dieses Spiel möglichst schnell zu entscheiden, um denen gar nicht überhaupt die Illusion zu geben, dass es da was mitzunehmen gibt. Und das hat eben in London nicht funktioniert.
Gehe ich mit. Ich habe aber tatsächlich zwei Sachen, die ein bisschen versöhnlich stimmen sollten, die den Vikings ein bisschen verzeihen sollten, dass sie wirklich einen schwachen Auftritt in London hatten. Einmal, es war London und jeder, der so ein bisschen die International Games verfolgt über die Jahre hinweg, der weiß, dass ein bisschen andere Gesetze da herrschen, weil du eben so krass andere Vorbereitungen beider Teams hast. Die Vikings sind zum Beispiel erst donnerstags angereist, die Saints Anfang der Woche, ohne zu sagen wollen, was jetzt besser ist oder so. Du hast einfach so viele andere Variablen, die du im normalen Ligabetrieb hast, dass es oft vorkommt, dass diese London Games sehr, sehr sluggy sind. sehr, sehr ja, auf einem niedrigen Niveau sind. Und von daher würde ich die Vikings davon so einen Tick weit freisprechen tatsächlich. Die andere Sache ist, und da komme ich dann darauf zurück, was der Jonas gerade gesagt hat, nämlich das anstehende Chicago-Spiel. Wir sagen immer, ja, sie haben gewonnen. Das ist jetzt zum zweiten oder dritten Mal schon, das ist so. Aber wenn sie so weiterspielen, oder das ist so der Grundtenor, wird es schwieriger gegen stärkere Teams. Ehrlicherweise sind nicht so viele stärkere Teams auf dem Schedule. Und das heißt jetzt nicht, dass die Vikings ein gutes Team sind. Das sind sie meiner Meinung nach nicht. Sie sind meiner Meinung nach aktuell eher ein 2-2-Team als ein 3-1-Team. Aber das könnte bei diesem leichten Spielplan, den die Vikings wirklich zu haben scheinen, am Ende gar nicht mal so wichtig sein, wie gut sie wirklich sind, weil sie gegen diese schwachen Saints, jetzt gegen die schwachen Bears, hoffentlich auch so gewinnen werden, wenn sie nicht nahe an ihrem Leistungsmaximum sind.
Ja, also was mir halt aufgefallen ist, wir haben es in der letzten Review, die haben wir, glaube ich, zu zweit gemacht, habe ich es noch gelobt von wegen, geil, wir bringen uns endlich mal in die Position, überhaupt erstmal Glück haben zu können, um ein Spiel zu gewinnen, was wir ja früher nie gemacht haben, weil wir immer ultrakonservativ rangegangen sind. Und postwendend kommt die Woche drauf, so als würde Kevin O'Connell diesen Podcast hören und sich denken, fick dich, Jan. macht er halt genau das exakte Gegenteil und spielt dieses Ding dann plötzlich konservativ und lässt dann wieder so auf die letzte Kippe am Ende die Entscheidung. Wo ich mir so dachte, warum kann ich nicht einfach mal die Schnauze halten? Ich, ja, ne, keine Ahnung, also ich hatte halt echt so Simmer-Era-Flashbacks bei dem Game und habe echt schon befürchtet, dass das Ding in Overtime geht. So. Also es war, die ersten 2 Minuten nach Abpfiff waren kein gutes Gefühl, aber dann hat halt so die Freude übernommen, hey, wir sind hier in London, wir haben uns gerade ein Spiel reingepfiffen und es war ein Win und dann war das irgendwie alles auch erstmal abgehakt, aber so im Nachhinein, ja, so ein bisschen fahler Beigeschmack bleibt.
Wenn man fairerweise sagen muss, ja zumindest ein Call ist ja gewesen, wo man sagen muss, daran sah man ganz klar, wir sind nicht mehr in der Simmer-Ära. Das war 4. und 2, gegnerische Hälfte. Die Offense stand erst noch auf dem Feld, dann bringen die das Punt-Team und ich habe geflucht wie sonst was nach dem Motto, das kann doch jetzt nicht sein, dass mit diesem neuen Coaching-Staff hier jetzt gepuntet wird. Und es wurde nicht gepuntet.
Ich habe nach Abpfiff vom Spiel nochmal die Merch-Stände abgeklappert und habe geguckt, ob ich irgendwo ein Ryan Wright-Jersey finde. Ich habe es leider keins, aber ich hätte es mir gekauft, das wäre mir egal gewesen.
Immer noch ein Dicks-Jersey, davon muss es doch noch genug geben, dann kann man das doch abkleben und mit Tape drüber machen.
Nee, also dieses Spielzug war großartig. Wir saßen da oben auf der Tribüne und ich meinte, ach komm, jetzt geh doch dafür, jetzt mach den doch, komm, hier, aggressive, komm, Statement. Und dann kommt die Punting Unit und jeder denkt so, ach nö, und dieser Fake-Punt, großartig. Vor allem Ryan Wright, Rookie-Punter, auf Jalen Naylor, Rookie-Receiver, beide das erste Mal in der ganzen Season irgendwie. Oder für Jalen Naylor, das erste Mal, Ryan Wright macht einen großartigen Job die Season als Punter bisher. Aber Jalen Naylor, erster Impact, dann halt gleich so ein wichtiges First Down rausholen. In so einem geilen Play, großartig.
Also den First Career Catch bei einem Fake Punt zu haben, das ist schon eine witzige Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. War cool. War ja. Also hat für sehr viele lachende Gesichter gesorgt im Stadion.
Apropos Rookies, müssen wir leider auch drüber sprechen, die etwas unschöne Seite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich seitdem keine Videos gesehen habe, von dem, was ich gehört habe. Ich habe es auch im Stadion überhaupt nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, er lag dann da irgendwo und dachte, er hat wieder Knie.
Das ging mir auch so. Und dann hat irgendjemand in die WhatsApp-Gruppe das Video geschickt und es sieht grausam aus. Fuck. Aber bring die Einführung zu Ende zum Thema, wir kommen drauf.
Ja, Louis Cien, bitterer, sehr, sehr bitterer Schlusspunkt zu einer Rookie-Season, die ja irgendwie nie richtig angefangen hat. Knieverletzung im Training-Camp, nie wirklich richtig reingekommen. Platz natürlich dann auch gegen Bynum nicht gewonnen. Bei dem einen Spiel, wo Smith ausgefallen ist, auch den Platz gegen Metellus nicht gewonnen. Und jetzt raus. Ja, viel unglücklicher hätte die Rookie-Season von Crazy Adofo-Mensahs ersten First-Round-Pick nicht laufen können. Ja, wie seht ihr das?
Ja, also ich hatte mich tierisch auf den Pick Louis Singh, also der Draft-Prozess, Flashback. So, ich habe gesehen, okay, Kyle Hamilton auf dem Board, wir sind on the clock, fuck, nimm den Typen. Oh. Und dann haben wir downgetradet und haben den liegen lassen, der ist jetzt mittlerweile in Baltimore gelandet, und dann haben wir Louis Singh gepickt. Mit diesem downgetradeten Pick nachher. Und ich habe mir das dann so im Nachhinein erstmal eine Fresse gezogen bis auf den Boden, weil ich wollte Kyle fucking Hamilton haben. So. Und dann habe ich mir aber immer mehr zu Louis Singh angeguckt und dann immer mehr im Detail angeguckt und dachte mir so, okay, Harrison Smith, unser Hard-Hitting, überall rumfliegender Run-Support, Spezialist, Safety, ist nicht mehr der Jüngste, der geht irgendwann in Rente und wir brauchen Ersatz. Und da kommt Louis Singh ins Game. Der Typ ist eine laufende Abrissbirne, der knallt alles über den Haufen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und ich liebe diesen Typen jetzt schon für das pure Potenzial, was er hat, um diese Rolle zu füllen. Und wenn ich jetzt zurückdenke, muss ich meinen First-Round-Pick, selbst wenn er sich jetzt nicht direkt die Starting-Rolle sichert, muss ich den im Special-Team, also bei Kick und Punt-Coverage, muss ich den da reinschmeißen unbedingt? Weiß ich nicht. Ich meine, klar, irgendwie muss er sich seine Rolle verdienen im Kader, aber hätten wir ihn dann nicht lieber irgendwie so ein paar Rotational-Snaps, vielleicht auch auf Slot, also hier in Nickel-Packages oder sowas geben können, weil da auch Trenton Sullivan über Streckenhinweise schon echt unschön aussah. Und also da, ich glaube, es hat andere Möglichkeiten gegeben, ihm ein paar Snaps zu geben, um ihn mal aufs Feld zu kriegen, als ihn im Special-Team aufzustellen, wo dann eben so eine fiese Geschichte passiert. Ich meine, kurz, wer das Video nicht gesehen hat, jeder hat ein Sprunggelenk oder ein Knöchel, oder so gut wie jeder. Und man weiß, in welche Richtung sich das Ding bewegen sollte. Und dieses Video zeigt einem genau alles, wie sich ein Knöchel nicht bewegen sollte und in welche Richtung er nicht ausschlagen sollte. Und also da ist, glaube ich, einfach alles durch. Und Louis Singh ist jetzt in London geblieben, wurde dort schon operiert, beginnt dort den Reha-Prozess, und sobald er dann praktisch mehr oder weniger in Anführungszeichen transportfähig ist oder sobald es Sinn macht, wird er zurück nach Minnesota geflogen und wird da seine Reha fortsetzen. Aber diese Verletzung sieht schon extrem böse aus.
Ja, gute Besserung an der Stelle natürlich. Ist richtig, richtig bitter für den Jungen. Der hat jetzt sogar noch einen Snap gekriegt in der Defense in dem London Game. Aber ja, also ich habe auch die Kritik gehört, ob man den in den Special Teams spielen lassen muss, aber ich denke halt auch, also jetzt mal unabhängig davon, dass wir ihm alles Gute wünschen und so, er hat es halt auch als First-Rounder nicht geschafft, nicht mal Safety Nummer 3 zu sein. Von daher will ich da jetzt niemanden Vorwurf machen, dass der Junge Special Teams spielen musste. Und ich denke, die Verletzung ist auch so eine Freak-Injury, die kannst du dir auch in einem anderen Play holen. Also das ist für mich kein Argument. Ja, es ist natürlich jetzt bitter, weil die Rookie-Saison wirklich so, naja, so ruhig um ihn war. Und jetzt wird man mal sehen, wie weit man nächstes Jahr mit ihm planen kann. O'Connell hat gesagt, er geht davon aus, dass er nächstes Jahr wieder spielen kann. Müssen wir einfach abwarten, denke ich. Am Ende bringt es jetzt auch nicht viel zu spekulieren. Ich denke, wir wünschen ihm alle drei alles Gute.
Ja, natürlich.
Und hoffen, dass er bald wiederkommt und erstmal seinen Körper gesund kriegt und dann irgendwann vielleicht auch wieder für die Vikings Football spielen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass er Special Teams gespielt hat. A, hat diese Verletzung wirklich nichts damit zu tun gehabt, dass er Special Teams gespielt hat. Also wenn er jetzt irgendwie bei einer Kollision mit 20 Yards Anlauf aus dem Leben geschossen worden wäre und dabei wäre das passiert, dann hättest du sagen können, okay, das ist eine Verletzung, die passiert so nur in den Special Teams. Das war ja aber nicht der Fall. Und dann, Stefan hat schon gesagt, so, er ist halt Backup gewesen. Und als Backup spielst du Special Teams, zwangsläufig. Ansonsten bist du inactive. Ansonsten bist du halt ein healthy scratch an Game Days. Also bist dann gar nicht dabei, wie das Treadwell teilweise während seiner Rookie-Season war. Das hätten wir ja auch alle nicht gewollt. Und vor allem, ich hatte es ja schon gesagt, also Sean hat ja schon einen großen Teil des Training Camps wegen seiner Knieverletzung verpasst. Du musst ihn halt auch irgendwann mal irgendwie in Rhythmus bringen. und in einen Game-Rhythmus kriegen. Und das funktioniert, wenn du ihn nicht starten lassen kannst, eben nur darüber, dass du ihm Special-Team-Snaps gibst. Und deswegen war das von den Vikings meiner Meinung nach komplett alles richtig gehandelt. Für Sean ist das jetzt natürlich einfach richtig, richtig bitter. Auch für die Vikings ist das natürlich ein bisschen doof, wenn man mal auf die langfristige Planung guckt, weil Sean ist natürlich schon irgendwie als Nachfolger von Harrison gedacht. Und da kannst du halt jetzt erstmal gar nichts sagen. So, da stehst du halt jetzt einfach erstmal da und guckst da so ein bisschen ins Leere. Und das ist natürlich für deinen First-Round-Safety erstmal ein sehr, sehr doofes Outcome. Da kannst du natürlich nichts für, da das hätte keiner vorher wissen können. Aber es ist halt einfach unglücklich und es verhagelt halt einfach die Pläne, die Vikings hatten. Ich meine, wenn man sich die Draftpicks anguckt, die waren schon sehr, sehr offensichtlich darauf gezielt, dass man eben die Veterans in den nächsten ein, zwei Jahren ersetzt. Mit einem Asamoah, der dann früher oder später Kendricks ersetzen soll, mit Sean, der natürlich Harrison ersetzen soll, mit Booth, der Peterson ersetzen soll. Also da war schon ein klarer Plan hinter. Und Booth hat jetzt schon viel Zeit verpasst. Asamoah macht Spaß, muss aber das Game noch lernen. Und Sean ist jetzt raus. Das heißt, irgendwie kein schlechter Plan, aber da hat man im Moment nicht so viel in der Hand, vom Ergebnis her, muss man sagen. Und das ist natürlich für die Vikings, für die Zukunftsplanung, vor allem für die nächste Offseason, schon eine Hypothek. Und da wird man mal gespannt sein müssen, auf was unser neuer GM da zocken kann. Weil es wird eine Zockerei und ich bin mal gespannt, wie risikofreudig der da ist. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie die restliche Saison läuft.
Ja. So, wollen wir noch irgendeinen Abschluss an letzte Woche ranhängen und zum nächsten Game gehen?
Ja, ich habe schon mal gesagt, dass London, die London-Spiele sind immer so ein bisschen anders. Das Wichtigste ist, wir haben gewonnen, das bleibt. Wir haben Verbesserungspotenzial, das ist, denke ich, jedem Zuschauer klar gewesen und let's go.
Jo, ja, unterschreibe ich so. Zum Thema Verbesserungspotenzial, ich meine, erste Season, neuer Headcoach, komplett neuer Coaching-Staff. Die ganze Season wird Verbesserungspotenzial jede Woche wieder bieten, weil we're just getting started, ne? So, es wird jetzt, es muss erstmal zusammenwachsen, was zusammengehört. Die Ansätze sehen wir. Wir sehen auch die Punkte, wo es kriselt. Und es, wenn es nicht mit dem Teufel einhergeht, muss es eigentlich im Verlauf der Season nur noch besser werden. Von dem her, das wird schon. Sage ich jetzt einfach mal.
Na, linear sind solche Entwicklungen ja leider nicht immer. Aber trotzdem teile ich da zumindest den Optimismus, dass da an manchen Stellen einiges besser werden sollte. Ich meine, eine Sache, die bisher noch gar nicht angesprochen worden ist, ist halt, wie schlecht die Vikings dieses Jahr bei Third Down waren. Das ist wirklich absolut, das ist schon historisch schlecht bisher. Das ist aber bekanntermaßen sehr instabil und da werden wir eine Regression in die richtige Richtung sehen. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, wo halt eben die Indizien dafür sprechen, dass die Vikings besser sind als in den letzten drei Spielen. Weil die letzten drei Spiele waren nicht wirklich gut und wenn man dann 3-1 steht, während man sagt, dass dass drei Viertel der ersten Spiele nicht wirklich gut waren, dann ist es schon was, worauf man zumindest aufbauen kann. Und das Schedule wurde ja auch schon angesprochen. 4 Siege sollte man mindestens in der Bye Week haben. Spielt Tua nicht für Miami? Könnten die Vikings vielleicht sogar als Favorit nach Miami fahren, auch wenn die Dolphins trotzdem einen relativ guten Kader haben? Aber man kann sich schon in eine sehr gute Position bringen. Und auch nach der Bye Week kommen da viele Teams, die Probleme haben und vor allem die NFC hat verdammt viele Probleme. Das heißt, da kann man wirklich sehr gespannt in die Zukunft blicken, weil wirklich stabilisiert hat sich da noch kein Team. Auch die, die wir vor Wochen noch als Favoriten für die NFC ausgerufen haben. Und Die Vikings haben nun mal einen sehr leichten Spielplan, so wie es im Moment aussieht. Und da könnte es zumindest eine sehr erfolgreiche Regular Season werden. Playoffs sind dann wieder eine andere Geschichte, aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wo das hinführen kann, zumindest in der Regular Season, auch wenn ich natürlich in den Playoffs noch ein gewisses Ceiling sehe bei den Vikings.
Bis zur nächsten Podcast-Episode würde ich gerne nochmal die Season-Record-Predictions aus unserer Preview rausgesucht haben. Und die vielleicht nochmal reviewen, ob da jeder noch bei seinem gecallten Record stehen bleibt aktuell.
Machen wir in der Bye-Week, würde ich sagen. Da passt das, glaube ich, ganz gut hin. Sowas,
Guter Plan. Machen wir so.
Ja, ihr wart dabei, während wir live unsere Podcast-Themen geplant haben. Dann lasst uns jetzt aber mal wieder zum Sachlichen kommen. Namentlich unsere Defense. Denn ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, also ich finde es sehr spannend, wie unsere Defense im Moment gesehen wird. Weil wenn man sich mal grundsätzlich es anschaut, dann sind, wenn man sich die traditionellen Statistiken anguckt, die Resultate bisher okay. Also, also auf jeden Fall nicht sehr schlecht. Die Wirkung nach außen ist aber eben doch definitiv eine andere. Und auch bei Warnstatistiken stehen die Vikings, insbesondere beim EPA, nicht sonderlich positiv da. Auf der anderen Seite ist die Vikings Defense auf PFF relativ gut bewertet. Wenn ich es gerade nicht komplett falsch im Kopf habe, 9. was die Defensive Team Grade angeht. Kann man jetzt natürlich überlegen, wie viel das jetzt wirklich sagt. Aber ich finde es spannend, weil die Wahrnehmung in der Fanschaft ist weiterhin, diese Defense ist wirklich schlecht. Und Donatell macht bisher einen wirklich schlechten Job. Und auf der anderen Seite gibt es halt eben schon hier und da relativ gute Resultate. Und man muss eben auch sagen, auch in diesem Saints-Spiel, klar, in der zweiten Halbzeit ist es dann irgendwann so ein bisschen dahingegangen, aber bis dahin hat auch die Defense wirklich gute Resultate gezeigt und hat der Offense viele Chancen gegeben. Deswegen, also ich finde es wirklich spannend und deswegen jetzt mal die Frage an euch, wo seht ihr diese Defense im Moment?
Ja, für mich ist die Defense irgendwo beim unteren Durchschnitt, würde ich sagen. Die Zahlen legen das auch ein bisschen wieder unter. Die Vikings Defense ist insgesamt 23. nach EPA per Play, 19. nach Pass EPA und 26. nach Run EPA. Ich mag diesen Donatell-Ansatz immer noch eigentlich, dass man sagt, man macht die Box leicht und bringt dazu den Gegner ins Running Game, was grundsätzlich immer ineffektiver ist als das Passing Game. Ab und zu hat das vielleicht ein bisschen übertrieben mit seiner Passivität. Gerade das Detroit-Spiel kommt mir da so ein bisschen in den Kopf, aber auch das Eagles-Spiel. Aber er vertraut halt seinen Cornerbacks oder seinen Defensive Backs an sich nicht. Das muss man einfach so sagen. Wir sind das Team mit der geringsten Quote an Man-Coverage und das macht Ed Donatell nicht, damit er uns als Fan ärgert oder so. Das macht er, weil er den Leuten hinten nicht vertraut und da kann man ihm dann schweren Vorwurf machen, auch wenn das für mich immer noch ein bisschen übertreibt. Am Ende des Tages ist das ja ein Team, das oder eine Defense, die von der Front lebt. Die Front hat aber so ein bisschen Probleme ins Spiel zu kommen, weil durch den Zone-Coverage-Ansatz eben Quarterbacks relativ schnell den Ball loswerden können. Aber ja, unterer Durchschnitt aktuell, wenn man sich da noch ein bisschen bessern kann, wäre es cool. Ist aber, also es gibt Schlimmeres, als eine Defense haben, die Durchschnitt unterer Durchschnitt ist. Und was wir halt noch nicht so wirklich haben, mit Ausnahme von der Harrison-Smith-Verletzung, ist, dass sich wirklich jemand Wichtiges verletzt hat in dieser Defense. Und dann müssen wir mal aufpassen, weil wir haben niemanden, der einen Eric Hendricks ersetzt. Wir haben niemanden, der einen Za'Darius Smith ersetzt. Wir haben auch niemanden, der wirklich einen Harrison Smith ersetzt. Also da könnte es schon noch Probleme geben, aber soweit, ich würde sagen, es ist in Ordnung.
Ja, also ich meine, die angesprochene Kadertiefe war uns allen klar, dass die nicht besonders tief sein wird in dieser Season, auch nach dem Draft und nach den Verpflichtungen, dass da die Starting Unit eigentlich überall solide aussieht, aber dahinter wird es knapp. Also bei größeren Verletzungen, das war uns allen klar, dass das kritisch werden kann. Deswegen weiter Daumen drücken, dass da keiner länger ausfällt. Defense allgemein, ich stehe, glaube ich, mehr auf der subjektiven Seite in dem Fall. Ich bin, wenn ich diese Defense angucke, immer kurz vorm Schreikrampf irgendwie. Weil, ja, so tief wie unsere Zonen stehen und was da alles an leichten Completions einfach hergeschenkt wird, das kotzt mich nur an, wenn ich es angucke zurzeit. Ich meine, klar, die Ergebnisse sind halbwegs in Ordnung und man kassiert nicht das große Big Play und jetzt hat man die letzten Games auch immer mal wieder die Turnover mit drin, die das Ganze auch noch mal ein bisschen besser aussehen lassen, als es vielleicht wäre, wenn die Drives durchgezogen sind. Aber ich bin kein Fan davon, irgendwelchen, flapsig gesagt, Gurken-Quarterbacks solche einfachen Completions zu geben und so einfach die das Feld runtermarschieren zu lassen, bis man dann irgendwann wirklich mal hier stiff wird und probiert, diesen wirklich endgültig mal zu stoppen, sondern ich will eine aggressive Defense sehen mit dem Personal, das wir da vorne drin haben. Mit Dalvin Tomlinson, Harrison Phillips hast du da zwei Riesenviecher in der Mitte, die eigentlich schon mal einen Haufen Blocker aufnehmen. Und dann hast du halt diese zwei Edges, die eigentlich beide auf dem Papier Pro Bowl-Level sind. Da muss was laufen, da muss irgendwie auch mal Druck ankommen. Und wenn das mit der Drei- oder Vier-Mann-Front nicht funktioniert, dann muss ich halt mal blitzen. Wir sind das Team, das am wenigsten blitzt in der ganzen Liga, haben aber gleichzeitig mitunter den ineffektivsten Pass-Rush. Also zumindest subjektiv gefühlt. Also ich denke mir die ganze Zeit so, wo ist der Neil Hunter, wo ist der Darius Smith? Ich meine, gut, der Darius hat seine Momente, aber Hunter bist ja komplett abgemeldet diese Season. Und dann, dass wir halt praktisch nur Zone-Coverage spielen, aber halt einen Corner da drin stehen haben als Nummer 1, Nummer 2, je nachdem. Mit Cam Dantzler, der eigentlich die Länge und die Physis und auch den Spielstil hat, eigentlich eher ein Man-Corner zu sein, wie ein Zone-Corner. Klar, Donatell hat da sein Misstrauen gegenüber den Defensive Backs, aber irgendwie, wenn ich einen Spieler halt auch in ein System zwinge, das eigentlich überhaupt nicht auf ihn zugeschnitten ist, klar traue ich dem dann halt. So, ich muss dann halt auch gucken, was habe ich da für Spieler und muss denen dann auch eine entsprechende Rolle zuteilen und sie die auch ausleben lassen, entsprechend ihre Talente. Und das sehe ich halt im Moment überhaupt nicht. Also diese Deep Zone Coverages, also ich finde es frustrierend, unsere Defense anzugucken zurzeit.
Muss
Zumal
sagen.
Dantzler auf dem Papier sich gar nicht schlecht macht. Also wenn man den mal anguckt, der entwickelt sich gerade in einen echt soliden Corner. Also gib ihm doch ein bisschen Responsibility und lass ihn mal sein Ding spielen.
Also ich muss jetzt sagen, dass das jetzt irgendwie klar gegen die Talente der Spieler gespielt wird, das sehe ich im Moment nicht wirklich, muss ich sagen. Dantzler, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den jetzt als reinen Man-to-Man-Corner sehen würde. Ich glaube schon, dass er eigentlich ganz gut in dem System aufgehoben ist, welches eben auch eine relativ große Dosis an Zone-Coverages spielt. Das einzige Problem, was ich bei Dantzler in Zone-Coverages sehe, ist, dass der halt hier und da immer mal seinen Hirnfurz hat, was die Zuordnung angeht. Das ist das Einzige, wo ich da ein Problem habe. Aber ansonsten finde ich, passt diese Länge eben auch sehr gut für so ein Deep Zone Spiel, weil du halt eben dann auch eine gewisse Reichweite hast und das haben wir in London schon gesehen, halt eben eine gewisse Ball Production hinkriegst, wenn du das vernünftig spielst. Und das hat mir so ein bisschen Hoffnung gemacht, weil ich glaube im Moment, und das war halt gerade in den ersten paar Wochen so, und ich habe das hier auch im Podcast schon einmal angesprochen gehabt, man hat so ein bisschen noch das Gefühl gehabt, dass viele Spieler in der Vikings Defense im Moment noch so den Tick zu lange überlegen. Und dadurch sieht das so aus, dass halt an vielen Stellen nicht so richtig, also dass halt an vielen Stellen im Moment immer noch ein bisschen was fehlt und dass es dann eben an vielen Stellen einfacher wird für den Gegner, Completions zu sammeln. Und dass man immer irgendwie so den einen Schritt zu weit weg ist, zu spät ist. Und das finde ich, wirkt für mich immer noch so. Und gerade in der Coverage, die halt sehr auf Quarters aus ist, die halt sehr darauf aus ist, die tiefen Zonen zuzumachen, das Big Play zu limitieren. Wenn du die so spielen möchtest, dann musst du halt sehr handlungsschnell sein. Dann musst du halt eben dafür sorgen, dass die kurzen Dinger nicht zu einfach werden. Und dafür brauchst du halt eben Leute, die dann eben solche Fenster auch mal attackieren können, die die Contest kennen. Und da ist Dantzler halt eigentlich jemand, der das kann und der das jetzt in London gezeigt hat, dass er das kann. Der hat ja drei Pass-Deflections gehabt, von denen mindestens einen Pick sein muss eigentlich. Den hat er ja gedroppt gehabt, dass er eigentlich perfekt gespielt hat. Und ich finde so die ersten Ansätze davon, die hat man in London gesehen. Da waren sie jetzt an ein paar Stellen das Stückchen enger dran, das Stückchen schneller beim Mann. Und klar haben die Saints natürlich nach den Verletzungen jetzt auch nicht das absolute Top-Receiving-Corps gehabt. Das heißt, es war halt an einigen Stellen auch dankbar. Aber man hat halt so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da ein paar Leute langsam reinkommen. Und gerade Dantzler ist jemand, der mir da halt eben einfällt. Und wenn das funktioniert, dann kann dieses Schema auch funktionieren. Weil du musst halt in diesem Schema in der Lage sein, diese einfachen Würfe nicht zu einfach werden zu lassen. Du wirst Completions haben, du wirst hier und da mal ein bisschen Raum abgeben. Das ist halt einfach der Preis dafür, dass du dir dann eben von einem Mahomes, von einem Allen nicht mit 50 Yards Bomben die Bude einschießen lässt. Das ist halt nun mal einfach der Trade-off, den du da machst. Und du wirst auch im Laufspiel ein bisschen was kriegen. Und auch da ist so ein bisschen wieder die Grade-Diskrepanz, also generell die Diskrepanz zwischen Performance und Grade. Die meisten Defender haben bei PFF relativ solide Run-Defense-Grades gekriegt, weil sie ihr Assignment halt relativ gut spielen. Das Ergebnis ist noch etwas anderes, weil die Vikings halt eben so aufstellen, dass man halt eben im Run-Game ein bisschen was zulässt. Das ist in diesem Fall halt einfach so und das nimmt man in Kauf. Aber die Assignments selber werden im Run-Game vernünftig gespielt. Es gibt natürlich noch viele Schwächen und ich würde mir auch grundsätzlich von Jonathan wünschen, dass er seinen Ansatz ein bisschen diverser auslegt. Das fehlt mir halt irgendwie noch so ein bisschen. Ich habe im Moment das Gefühl, man will unbedingt die Basics reinkriegen, was ja auch richtig ist und wo ich ja auch gesagt habe, daran hakt es im Moment auch so ein bisschen, weil da halt eben an manchen Stellen noch ein bisschen zu viel nachgedacht wird, ein bisschen zu langsam gehandelt wird. Aber du musst halt schon irgendwann in der Season auch mal schauen, dass du dein Schema ein bisschen erweiterst und dass du da mehr Elemente reinbringst, dass du halt eben hier und da mal Man-Coverage reinwirfst, wie man es ja gegen die Packers in der Red Zone zum Beispiel mal gemacht hat, dass du da halt mal hier und da ein paar nette Blitzpakete reinwirfst.
Ich wollte gerade sagen, der Blitz fehlt mir halt bisher komplett, weil mit der Front, die wir bisher spielen, kommen wir halt einfach nicht ins Ziel. So.
Ja, und du hast halt auch im Coaching-Staff mit Mike Patton halt eigentlich
naja, einen
Coach, der bekannt dafür ist, auch hier und da mal ein paar nette Blitzpakete zu haben. Und deswegen, das würde ich mir halt noch wünschen, dass man da halt einfach sich ein bisschen breiter aufstellt in dem, was man defensiv macht. Aber grundsätzlich halte ich den Ansatz erstmal immer noch für richtig. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die individuellen Performances von manchen Spielern nicht so schlecht sind, wie sie gemacht werden. Da sehe ich eben insbesondere Daniel Hunter, der halt bisher zwar sehr unauffällig spielt, aber nicht schlecht spielt. Er spielt nicht wie Daniel Hunter, aber er spielt eben auch nicht schlecht bisher. Und bei Za'Darius Smith dasselbe. Smith halt eben ein bisschen auffälliger bisher gewesen. Die absolut positive Überraschung bisher für mich ist Dalvin Tomlinson, den ich halt auf dieser Defense-End-Position nicht zugetraut habe, so zu spielen, wie er spielt, vor allem als Pass-Rusher nicht so zu spielen, wie er spielt. Das ist halt echt wichtig und das kann jetzt vor allem gegen die Bears, da kommen wir ja gleich in der Preview zu, ein mächtiger Faktor werden, wenn Tomlinson es halt weiterhin schafft, Inside den Druck zu machen, den er bisher gemacht hat. Denn für einen Interior Defensive Liner nach 4 Spielen 10 Pressures zu haben, eine Pass-Rushing-Grade von 86, also richtig gut. Respekt, das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich gerade von Tomlinson nicht gedacht, dass der insbesondere im Passspiel von dieser neuen Defense-End-Position so gut aussieht.
Aber hatte der das nicht in New York schon teilweise gemacht? Also haben die hatten den doch ab und zu auch mal auf 3-Tag stehen und das lief doch da auch schon nicht ganz verkehrt.
Die Splits, von denen ich da eigentlich gehört habe, die waren da nicht so positiv. Also ja, er hat es immer mal wieder gemacht, aber seine beste Production war halt immer als Nose-Tackle.
Und, ja, weil ich kenne nur die subjektive Wahrnehmung. Ich bin sehr dick mit einem Giants-Fan und habe damals bei dieser Verpflichtung mit dem drüber gequatscht und der meinte, ja, wenn er jetzt auf eine 3-4 geht, so, den kann man schon auch Edge oder 3-Tech, also hier beziehungsweise Pass-Rush halt, kann man den schon für gut gebrauchen.
Und wie gesagt, hat er schon gemacht, aber eigentlich nicht so erfolgreich, wie er es jetzt im Moment tut.
Also man muss schon sagen, dass er da über sein bisherigen Potenzial spielt. Er hat jetzt, Jonas hat es gerade gesagt, eine 86er Pass-Rush-Grade. Und in seinen 1, 2, 3, 4, 5 Jahren davor war das Beste eine 74er. Er hat sich fast jedes Jahr gesteigert. Von daher kommt das jetzt nicht ganz überraschend. Aber was er im Moment da wirklich abreißt, Interior, ist ziemlich stark. Und wir brauchen es auch, weil außer Tomlinson Interior und eben wenn Za'Darius Smith reinrotiert, ist da nicht viel. Und umso wichtiger ist er für uns im Moment.
Ja, dann kommen wir doch mal zum kommenden Gegner und ich würde auch eigentlich gleich mal auf der defensiven Seite von uns aus gesehen bleiben, denn wir haben jetzt darüber gesprochen, was eventuell man machen könnte, um diese Defense besser zu machen. Jetzt sind wir schon wieder beim Schedule und dieses erlaubt eben in diesem Fall doch mal wieder vielleicht etwas besser auszusehen, als die eigentlichen Möglichkeiten eigentlich hergeben, denn gegen welches Team kann man sich als Defense besser Selbstvertrauen holen, als gegen diese Bears mit dieser Offense?
Ja, die Bears Offense sieht tatsächlich sehr, sehr bescheiden aus. In so ziemlich jeder Offense-Kategorie irgendwie in den letzten, also in den Bottom 3 der Liga, sei es die Passing Yards, die Completion Percentages, Points scored allein schon, sind überall 30. oder schlechter. Also die Offense von den Bears läuft überhaupt nicht. Und da muss dieses Mal einfach was gehen. Also wenn nicht in diesem Game, wo denn sonst? Also die O-Line steht mehr als wackelig, die Receiving Weapons sind, ja, kann man als durchschnittlich durchgehen lassen. Fields macht bisher nach wie vor nicht den Eindruck, als wäre er wirklich in der NFL angekommen. Das Running Game hinkt ein bisschen mit dem angeschlagenen Montgomery. Ich meine, gut, die haben mit Khalil Herbert einen durchaus fähigen Backup, aber auch da haben sie im Moment ihre Kinderkrankheiten drin. Von dem her, also defensiv muss da auf jeden Fall was gehen. Also eigentlich dürfte man da nicht allzu viel zulassen. Es sei denn, wir lassen Justin Fields durch zu tiefe Zonen wieder aussehen wie ein Pro Bowl Quarterback. Aber ich gehe da jetzt einfach mal nicht davon aus.
Justin Fields sieht wirklich schlecht aus. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen aktuell. Sein Problem, was schon so ein bisschen in Ohio State war, dass er den Ball zu lange hat, das hat er überhaupt nicht abstellen können. Im Gegenteil, das wurde, fand ich, dieses Jahr sogar noch schlimmer als in seiner Rookie-Saison. Dieses Pressure-to-Sack-Ratio, das PFF da ausgegeben hat, also zu wie viel Prozent eine Pressure in den Sack geht, ist bei ihm exorbitant hoch. Dazu spielt er nicht mal gut, also selbst wenn er das mit dem Pressure im Griff hat, spielt er keinen guten Football, weil er das Feld nicht richtig liest, weil er Turnover-worthy Plays erzeugt. Und ja, ich weiß gar nicht, wie man ihn spielen soll. Natürlich ist seine größte Waffe so ein bisschen seine Füße und gerade außerhalb der Pocket kann er schon auch ein oder zwei Big Plays pro Spiel machen. Aber fairerweise ist er auch außerhalb der Pocket so unkonstant, dass er da auch wirklich große Probleme hat. So dass ich so ein bisschen hoffe, weil Jan hat zwar gesagt, die sind so ein bisschen auch in der Run-Offense so ein bisschen eingebrochen, aber da sind sie immerhin auf Platz 13 in EPA per Play, also immerhin überer Durchschnitt, dass man von Donatells Seite aus so ein bisschen mal seine eigentlich gute, aber hier obsolete Taktik aufgibt und doch ein bisschen die Box vollpackt. Weil ich habe so ein bisschen Angst, beziehungsweise nicht Angst, aber die größte Sorge dieser Bears-Offense ist bei mir, dass sie uns einfach in Grund und Boden laufen. Und das ist, glaube ich, das höchste Risiko, wie wir dieses Spiel verlieren können. Und das würde ich gerne in diesem Spiel verhindern.
Ich muss tatsächlich was dazu sagen, und zwar bei meinem vorherigen Wunsch. Ich würde gerne mehr Blitzes und mehr Aggressivität nach vorne sehen. Ich möchte dieses Spiel bitte gerne von dieser Aussage ausklammern. Denn gegen einen Quarterback wie Justin Fields will ich eigentlich nicht mehr blitzen wie nötig. Denn der tut dir halt sonst auf den Beinen weh, ne? Also der flitzt dir davon und tut dir dann halt auf die Art weh. Und ganz ehrlich, wenn man sich die O-Line der Bears anguckt, da kann man auch mit 3 oder 4 Leuten Druck generieren. Also gerade Inside. Die Inside Interior O-Line der Bears sieht katastrophal aus, ganz ehrlich. Vor allem hier ist dieser Center, Sekunde, Sam Mustafa. Eine 22er Pass-Blocking-Grade. Das ist der 35. von 36 qualifizierten Centern. Also, let's talk about dog shit. Also, wenn du diesen Typen, gerade mit Dalvin Tomlinson, der gerade aufblüht und so abreißt zurzeit, wenn du dadurch die Inside kein Pressure generieren kannst, dann haben wir ganz massive Probleme, wenn das nicht funktionieren sollte. Also gegen die Nebenmänner auf Guard links und rechts sehen halt auch nicht viel besser aus. Die sind auch alle sehr wackelig. Also mit unserer Standardfront müsste da eigentlich gut Pressure zu generieren sein. Und dann würde ich lieber den Rest drauf abstellen, zu gucken, dass Fields dir halt nicht zu Fuß die Bude einläuft. Weil das ist so der einzige Punkt, wo ich in Fields wirklich das Gefahrenpotenzial sehe, weil als klassischer Quarterback im Passing-Game in Kombination mit diesen durchschnittlichen Receiving-Weapons, die er hat, das sollten eigentlich unsere Defense in den Griff kriegen, auch ohne, dass man da großartig deep, keine Ahnung was, doppelt, triple zoned und alles, das sollte managebar sein. Und von daher lieber ein bisschen das QB-Contain priorisieren und dann sollte das, glaube ich, gut machbar sein.
Ja, ich meine, jetzt muss man mal Fields ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, er sieht bisher super schlimm aus und da möchte ich auch eigentlich gar nichts sagen. Unabhängig von den Umständen muss er eigentlich jetzt bisher besser aussehen. Aber jetzt überlegen wir doch mal, zeigt mir eigentlich eine Situation, die für einen jungen Quarterback schlechter ist als das, was im Moment bei den Bears ist. Du hast deinen Coaching-Staff nach der ersten Saison gewechselt. Du hast jetzt einen Defensive-Minded-Head-Coach, mit dem du arbeiten musst. Du hast einen Kader, der absolut nicht NFL-tauglich ist. Du hast einen Receiving-Corps. Da hat bisher ein Spieler, nämlich Mooney, über 100 Yards. Das ist der einzige. So, wenn deine Top-Receiver deine Top-Receiver Yardage Rice halt David Montgomery, Dante Pettis, Cole Kmet, Equanimeous St. Brown und Darnell Mooney heißen, so, dann hast du da halt einfach mächtige Probleme in dieser Offense, die halt weit über den Quarterback hinausgehen. Die Interior O-Line und generell die O-Line hast du, Jan, gerade schon angesprochen. Jetzt fehlt auch noch Cody Whitehair, der einzige kompetente Offensive Lineman da noch. Ja, Larry Borum, vielleicht kann man da auch noch mit reinnehmen, aber Whitehair war schon klar der beste O-Liner, den die Bears hatten. Der fehlt jetzt auch noch. Der ist auf Injured Reserve. Das Receiving Corps hat mit Byron Pringle auch noch jemanden verloren, der jetzt nichts Besonderes ist, aber für dieses Bears Receiving Corps kann sich halt auch keinen Verlust mehr leisten. So, und ja, was machst du denn jetzt mit dieser Offense? Und gerade als junger Quarterback, also natürlich sieht viel schlechter aus, als er aussehen sollte. Aber wie soll der denn in dieser Offense gut aussehen? Jetzt mal ganz ehrlich, also die Bears zeigen doch wirklich absolut zu 100% im Moment, wie mache ich meinen jungen Quarterback kaputt. Also,
Oder zumindest, wie lasse ich ihn da draußen stehen, ohne ihm jegliche Hilfe
Ja,
zu geben.
also das
Wie,
ist...
wie mache ich meinen Quarterback kaputt, haben wir in Miami gesehen. Sorry, Sideshot.
Ja, aber es ist so, also es ist wirklich, klar kann man auch sagen, dass das natürlich jetzt ein Resultat von dem viel zu lange aufgeschobenen Rebuild ist, den halt Ryan Pace bei den Bears nie gemacht hat. Aber da leidet halt Fields jetzt eben mächtig drunter und du hast halt eben einen jungen Quarterback, den du eigentlich mit Waffen ausstatten wollen würdest. Weil jetzt hast du ihn auf dem Rookie-Vertrag. Und also ich sehe halt einfach nicht, wie soll dieses Gespann Fields, Bears, wie soll das erfolgreich werden? Also das erschließt sich mir halt einfach überhaupt nicht. Und ja, um nochmal auf unsere Defense zurückzukommen, ich sehe auch nicht, dass man für dieses Spiel viel blitzen sollte. Ich würde stattdessen halt den Herrn Hicks als Spy abstellen, weil in Coverage spielt der eh schlecht. Und als Spy hat er halt eben noch das Spielverständnis und zumindest in gewisser Maßen die körperlichen Fähigkeiten, da halt eben das Ground Game von Fields einzuschränken. Und dieses Ground Game ist halt eben die einzige Gefahr, die diese Bears ausstrahlen. So, über den Pass werden die uns nicht schlagen. Sollten sie nicht. Und wenn sie uns über den Pass schlagen sollten, dann haben wir ganz andere Probleme, als da irgendwie über Schema oder irgendwas zu reden. Das ist ein Spiel, da muss sich diese Defense eigentlich mächtig Selbstvertrauen holen und das darf nicht schief gehen. Also da darf es keine Gefahr geben. Mit diesem Receiving Corps, da sollte Donatell vielleicht auch mal das Vertrauen haben, mal ein bisschen Man-Coverage zu spielen, weil da ist kein Receiver bei, wo ich jetzt sagen würde, okay, da sollte man jetzt große Angst haben. Mooney könnte in Man-to-Man vielleicht das ein oder andere Matchup gegen unsere Corner gewinnen. Aber ansonsten, wer soll das denn machen? EQ St. Brown? Pettis? Also, es ist doch wirklich ein absolut lächerliches Receiving Corps. Und ich fand es auch jetzt nochmal, als ich jetzt so über den Kader gegangen bin, sowohl defensiv als auch offensiv, finde ich es spannend, dass dieses Team 2-2 steht.
Ich habe tatsächlich gerade auch Equinominus und Brown offen und der hat eine bessere Run-Grade als eine Receiving-Grade. Das sagt, glaube ich, alles.
Also, ja, also das ist kein 2-2-Team, da gehe ich mit. Man könnte jetzt sagen, wir sind auch kein 3-1-Team. Aber wir haben auf jeden Fall, da können wir, glaube ich, beide Seiten des Balles mit einschließen, die bessere Ausgangsposition. Wir sind das bessere Team, wir sind ein Ticken gesünder, so wie es aussieht. Um jetzt vielleicht mal eine Schleife bei der Defense zu machen. Ich bin kritischer als Jonas bei Fields, da waren wir schon seit dem Draft eigentlich kritischer. Für mich ist das so ein bisschen die Debatte von Josh Rosen, der bei den Cardinals und dann bei den Dolphins immer mit die schlechtesten Teams der Liga hatte und selbst nicht performt hat. Ja. Am Ende kann es uns, glaube ich, heute egal sein, ob es jetzt mehr der Kontext um Justin Fields rum ist oder ob er selber schlechter ist. Die Vikings müssen das defensiv gewinnen, also das defensive Matchup. Und ich bin mir da auch relativ sicher tatsächlich, dass sie das tun werden.
Ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, also ich möchte jetzt Fields Performance selber eigentlich gar nicht groß verteidigen. Also der spielt viel schlechter, als er sollte. Auch unter diesen Umständen spielt er schlechter, als er sollte. Also allein, du hast es schon angesprochen, dass er den Ball zu lange hält. Der hält den Ball 3,5 Sekunden im Schnitt. Das ist unmöglich in der NFL und da braucht sich halt dann niemand wundern, dass er halt viele Sacks frisst, vor allem wenn man eben bedenkt, dass er auch hinter einer schlechten O-Line steht. Das muss er halt auch irgendwann mal checken und es kann nicht sein, dass es eigentlich eher immer schlimmer als besser wird. Und deswegen, also Fields selber hat da mindestens genauso viele Aktien drin wie sein Umfeld. Es ging mir einfach nur darum, mal klarzumachen, also es ist halt Also es gibt halt keinen guten Faktor im Moment in diesem Bears-Team. Egal, ob das jetzt Fields oder sein Umfeld ist, es würde kein junger Quarterback in diesem Gebilde gut aussehen.
Ja.
Es würden aber viele junge Quarterbacks besser aussehen, als Fields aussieht. So würde ich das zusammenfassen.
Ja, gut, ich meine, das ist natürlich polemisch, aber diese ganze Ohio State Quarterback-Geschichte bewahrheitet sich halt mal wieder, ne? So, können keine Reads lesen, kommen nicht auf NFL-Level oder kommen mental nicht auf der NFL-Ebene an. So, irgendwas scheint dran zu sein, auch wenn es wie ein blöder Mythos klingt, aber es bewahrheitet sich halt irgendwie jedes Mal aufs Neue.
Darauf würde ich jetzt wieder deutlich widersprechen, gerade wenn man bedenkt, dass diese vielen Ohio State Quarterbacks in sehr verschiedenen Offenses unter sehr verschiedenen Coaching-Staffs gespielt haben. Dementsprechend,
Aber alle irgendwo gescheitert sind.
das trifft aber auch auf ganz viele andere Unis zu.
Die aber nicht so hoch gepickt werden. Egal, machen wir weiter. Springen wir zur gegenüberliegenden Seite, oder?
Ja, und auch dort gibt es erstmal, ich hatte es ja gesagt, der einzig kompetente Spieler in der O-Line fällt aus. Ich möchte fast sagen, somit der einzig kompetente Spieler in der diesjährigen Defense. Ja, nicht ganz. Es hat auch noch ein, zwei andere gegeben, die halbwegs vernünftig ausgesehen haben. Aber Jalen Johnson, der auf jeden Fall bisher stärkste Defender auf Bears Seite zusammen mit Eddie Jackson, fällt aus, wahrscheinlich. Hat zumindest die ersten Einheiten nicht trainiert. Ich weiß nicht, ob ihr da neuere Infos jetzt gerade habt. Nein, sieht nicht so aus. Wird wahrscheinlich, sobald der Podcast veröffentlicht sein, da wird es neue Infos geben. Sieht
Klassiker.
aber im Moment nach einem Ausfall aus. Dementsprechend auch da wieder eine gewisse Personalschwächung für eine Defense, die jetzt sowieso schon nicht das ganz große Top-Personal hat. Wie seht ihr das Matchup und wo glaubt ihr, sind die größten Angriffspunkte für die Vikings und Kirk Cousins?
Ja, ich habe gerade noch den Kopf geschüttelt, aber jetzt habe ich doch den Injury Report der Bears vor mir. Jalen Johnson ist doubtful, wird dementsprechend sehr wahrscheinlich nicht spielen. Ja, Jonas hat schon gesagt, ganz kurz, ich hatte immer Jalen Johnson ganz oben. Längere Podcast-Hörer werden sich erinnern, aber back to the topic. Ja, diese Defense ist ziemlich schwach. Die haben dafür ganz ordentliche Zahlen noch, was EPA per Play angeht. Das sind sie insgesamt immerhin 15, also genau Durchschnitt. Aber trotzdem muss man sagen, dass die ein bisschen überperformt hat, dass jetzt eben auch die Verletzungen attackieren. Und am Ende hast du, ja, vielleicht mit Eddie Jackson einen sehr guten Free Safety und sonst viel, viel nichts, fairerweise. Alle Cornerbacks haben ein schweres Match, also alle Bears Cornerbacks haben ein sehr schweres Matchup vor sich gegen unsere Wide Receiver, weil die alle auf dem Papier schwächer sind. Die Defensive Line ist weit weg von dem, was Chicago mal hatte. Und ja, also ich glaube, man kann diese Defense über mehrere Wege attackieren. Ich persönlich würde mich freuen, wenn man versucht, so ein bisschen. Ja, Cousins war nicht schlecht gegen die Saints, aber er war gerade am Anfang des Spiels doch sehr off, fand ich. Und dass man daran weiterarbeitet und dass man dann klassischerweise über die Wide Receiver attackiert. Und dann wird auch Dalvin Cook seine Touches bekommen. Aber da ist jetzt nicht irgendjemand da, für den man den Gameplan umstellen muss, dass man genau diese eine Position oder Person irgendwie meidet.
Ja, ich würd vielleicht gucken, dass ich nicht unbedingt zu Eddie Jackson werfe, aber ansonsten alles
Ja,
andere ist
das
wide open.
stimmt.
So.
Aber alles andere sollte machbar sein. Und ja, ich gehe da relativ optimistisch an die Sache ran.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also, wenn ich mir so das Grading von der Defensive Line angucke, das wechselt irgendwo zwischen 40 und 60 hin und her. Also, die zwei besten Defensive Liner, die sie drinstehen haben, ist unser ehemaliger Armon Watts und Al-Qadeen Muhammad als Left End, die gurken beide bei einer 58 oder 60 rum, also im Durchschnitt. So, und die anderen zwei sind wirklich schlecht. Und das Einzige, was das, glaube ich, noch überbietet, was noch schlechter ist, sind die zwei Outside-Corner. Also hier Kyler Gordon zum Beispiel, ganz extrem, mit einer 34er Coverage Grade, also wow. Und selbst wenn wir den zahlenmäßig besten Corner auf Justin Jefferson kriegen mit Kendall Vildor, ist der halt trotzdem mit einer 47 unterdurchschnittlich. Also dürfte eigentlich eine, sowohl offensiv wie defensiv, es müsste in der Theorie, wir kennen die Vikings und wir wissen, dass wir gern uns dem Niveau unserer Gegner anpassen, leider nach wie vor anscheinend, aber rein von den Ausgangsvoraussetzungen her sollte das eigentlich ein deutliches Spiel werden. Also ich sehe nichts außer eben besagtem Eddie Jackson, den würde ich vielleicht ein bisschen im Auge behalten, wo der sich aufstellt und nicht dahin werfen, aber ansonsten alles, der Rest vom Feld, attackier's. Da steht niemand, der mir wirklich Sorgen macht.
Ja, die Safeties haben bisher noch am ehesten, ich sag mal, NFL-tauglich gespielt, um das mal so auszudrücken. Die restlichen Units sind da doch mächtig unter ferner Liefen. Du hast die Cornerbacks gerade schon angesprochen. Dazu muss man sagen, Kyler Gordon hat größtenteils im Slot gespielt. Ich vermute mal, dass er das jetzt auch wieder tun wird.
Stimmt.
Dann hast du Jalen Jones, der undrafted Free Agent aus diesem Jahr, der jetzt starten wird. Und auf der anderen Seite hast du halt Vildor. Und also da müssten unsere Receiver schon ein ziemliches Fest abbrennen können, eigentlich. Und auch ansonsten, also es ist wirklich, man muss jetzt auch mal die Zahlen der Bears so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Stefan hat es gerade gesagt, 15. nach EPA pro Play. Aber was haben die denn bisher als Gegner gehabt? Die hatten die 49ers in Woche 1 mit Lance, der riesige Schwierigkeiten hatte. Mal abgesehen davon, dass du da halt diesen mega Regensturm da hattest im Soldier Field. Das heißt, da waren eben auch die Wetterbedingungen sehr defense-freundlich, um das mal so auszudrücken. Dann hast du in Woche 2 die Packers, die bisher offensiv noch nicht wirklich viel zustande bekommen haben. Und wirst da halt schon deutlich geschlagen. In Woche 3 hast du die Texans und in Woche 4 die Giants. Also das ist bisher das Programm an Offenses gewesen, denen die Bears gegenüber gestanden haben. Dass da dann die Zahlen nicht unter ferner Liefen sind, kann man noch irgendwo nachvollziehen. Sagt aber nicht viel. Da sollte das gegen die Vikings schon eigentlich ganz anders aussehen, mit dem Anspruch, den wir eben auch zu Recht an unsere Offense haben. Also, wie gesagt, ich sehe keinen Receiver, keinen Cornerback, der unsere Receiver covern kann. Die Run-Defense der Bears ist schlecht. Die ganze Front ist schlecht. Robert Quinn, der im letzten Jahr eine wirklich gute Saison gehabt hat, scheint noch überhaupt gar nicht mit dem Schema von Eberflus klarzukommen. Also jetzt mal generell, auch wenn man sich jetzt mal die Front anguckt, also Quinn bisher gerade im Laufspiel noch überhaupt kein Faktor, also gerade über die Edges kann man eigentlich ganz gut laufen, durch die Mitte aber eigentlich genauso, also auch das ist, es ist wirklich, man sucht hier irgendwie mal das Positive. Ich meine, das Positive maximal als Pass-Rusher Travis Gibson kann man sagen. Aber auch da, also es kommt halt wirklich so wenig von dieser Front auch.
Aber da sind wir dann schon im Bereich der Backups, die also nur in der Rotational Role irgendwie genau. Impact haben. So, also ja. Da ist nicht viel.
Nee, überhaupt nicht. Also da sollte auch unsere Offensive Line mal wieder einen Tag haben, an dem man ein bisschen Selbstvertrauen sammeln kann. Nicht, dass es daran bisher großartig gefehlt hat, denn auch das muss man ja sagen, unsere Offensive Line ist nicht gut bisher, aber sie spielt okay. Und das ist ja schon mal ein Riesenfortschritt gegenüber den letzten Jahren. Und ja. Sie spielt gut genug, um unsere Offense nicht zu limitieren. Und das ist schon mal das Wichtigste. Und
keine Holding Penalties, was?
Ja, das kommt auch noch dazu. Generell, die Vikings dieses Jahr, das am wenigsten bestrafte Team bisher. Das ist natürlich was eine Regression eher in die andere Richtung.
Ja gut, ich meine, viel besser kann es ja gar nicht mal werden. Ne?
Eben. Also ich glaube auch noch keine oder erst eine Defensive PI oder sowas. Also auch defensiv haben die Vikings bisher erst relativ wenig Strafen gesehen. Nee, aber um wieder zur O-Line zurückzukommen, die hat ja bisher okay gespielt und ich fand, sie hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert eigentlich. Klar, jetzt hast du letzte Woche O'Neal gehabt, der individuell ein schlechtes Spiel gehabt hat. Da muss man jetzt aber sagen, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass sich das so weiter fortsetzt. Vor allem, weil er in der bisherigen Saison halt auch gut gespielt hat. Und da halte ich dann doch dieses Spiel gegen die Saints als eher Ausrutscher. Und ansonsten...
Ja, aber man muss sagen, in London waren ja einige Konzentrationsfehler von einigen Spielern dabei. Und
ja, das ist auch...
Kann dir halt auch als O-Liner passieren, da bist du halt davon auch nicht befreit, von dem her.
Und sei
verziehen.
Ich muss auch fast sagen, also ich finde bisher so unser größter Unsicherheitsfaktor, also sind die beiden Guards natürlich mal wieder... witzigerweise mal nicht unser Center, weil Bradbury, nicht, dass das irgendwo untergeht, aber der spielt bisher einen echt soliden Start. Mhm. Cleveland hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Da hatte ich auf einen etwas größeren Jump im dritten Jahr gehofft, weil das ist ja immer so das Jahr, wo man normalerweise sagt, da fangen O-Liner an, doch etwas stärker zu werden. Und das ist bisher bei Cleveland nicht wirklich passiert. Der spielt bisher so ein bisschen eigentlich wieder den Stiefel, den er die letzten Jahre auch gespielt hat. Auch das ist nicht wirklich schlecht, aber es ist nicht so, wie ich es gehofft hatte. Ed Ingram bisher, ja, die erwarteten Growing Pains als Rookie. Auch nichts wirklich Schlechtes. Aber
Ingram finde ich beachtlich, dass er ja eigentlich als Pass-Block-Spezialist angesehen wurde und ins Team kam und jetzt halt im Run-Blocking deutlich stärker abliefert als Pass-Blocker. So, das finde ich irgendwo ein Stück weit, also hat mich zumindest sehr überrascht, weil er wurde eigentlich immer überall für sein Pass-Blocking gelobt und es hieß, im Run-Blocking muss er noch arbeiten.
Wobei das auch einfach eine Sache ist vom Rookie. Also ich denke, dass da Pass-Blocking erstmal dir schwerer fällt als Run-Blocking. Ja. Und was Jonas gerade gesagt hat, also wenn ich jetzt unsere O-Line angucke, die wirklich solide ist, und wir haben das immer wieder gepredigt, man braucht keine überragende O-Line, um zu gewinnen, das solide ist schon sehr viel wert. Dann mache ich mir auch am ehesten Gedanken über Cleveland. Andererseits muss ich sagen, wenn ich das mit den letzten 5 Jahren vergleiche, in denen wir hier schon gefühlt sitzen, und immer über diese O-Line, besonders über die Interior, gescholten habe, wie Rohrspatzen, zu Recht natürlich, dann will ich mich jetzt auch nicht mehr über Cleveland aufregen. Also das hätten wir vor 2, 3 Jahren sehr gerne genommen.
Ja.
Und von daher, gerade in diesem Matchup gegen diesen Chicago Pass Rush, ja, ich kann mich nur wiederholen, da bin ich sehr optimistisch.
Ich kann mich erinnern, ich habe in den letzten Jahren ein paar Mal gesagt, eben über Cleveland, wäre der unser größtes Problem, wäre das richtig gut.
Ja.
Jetzt ist er unser größtes Problem und er spielt nicht schlechter als in den letzten Jahren. Dementsprechend sind wir an dem Punkt, wo ich gehofft hatte, dass wir dann irgendwann mal sein werden. Und darauf lässt sich auf jeden Fall ausbauen. Und lange Rede, kurzer Sinn, was generell den Vikings-Kader angeht. Also es gibt in diesem Matchup gegen die Bears keinen Punkt, wo die Vikings unterlegen sein dürfen. Gibt es einfach nicht. Es gibt kein direktes Matchup, wo man sich eigentlich Sorgen machen sollte. Und deswegen...
vielleicht ansatzweise Chanton Sullivan, aber... Selbst der sollte seinen Scheiß zusammen.
Also erstmal, Credit where credit's due, hat London. In London ein solides Spiel gemacht.
Ja.
Das
erste in der Season, wo ich tatsächlich dachte, oh, jetzt... also wo ich mir mal nicht dachte, ach du Scheiße, Chanton Sullivan.
Ja. Das mal eben dazu gesagt. Aber auch da, ich meine, wer ist denn der Gegner? Wer ist denn der Gegner von Sullivan da an dieser Stelle? Das darf keine Gefahr geben. Also es darf wirklich, ich sehe kein Matchup, wo die Vikings Probleme haben dürfen.
Ja, der könnte halt unter Umständen Mooney bekommen, weil der spielt ungefähr gleich viel Wideout wie Slot. Aber selbst dann, ich meine, wir spielen ja diese Zone-Coverage zu. Er ist ja nicht allein gegen Mooney. Er hat ja die Unterstützung
dabei. Genau, deswegen. Und
das sollte schon passen. Also ja, das ist so der einzige Punkt, wenn ich jetzt einen suchen würde. Das heißt, such dir einen Knackpunkt raus, wo die Bears vielleicht einen Angriffspunkt haben. Dann nehme ich ihn. Alles andere müssten wir eigentlich deutlich gewinnen.
Ja, dann gehen wir doch gleich mal in die Tipps.
Ja, also heute waren wir ungewöhnlich optimistisch. Seitdem wir über dieses Spiel reden, waren wir alle drei uns wirklich durchgehend einig, dass dieses Spiel gewinnen werden muss und dass man auch klar Favorit ist. Das macht mir jetzt so ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ich bleibe aber bei einem Tipp. Die Vikings gewinnen das relativ souverän mit 29-17.
Ja, ich gehe sogar noch souveräner und sage 31-14.
Wow.
Ja, ich die Bears Offense, zwei Touchdowns, okay. Vielleicht noch ein Field Goal obendrauf, aber ich bin optimistisch. Ich sag 31-14.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue dieser Bears Offense halt wirklich gar nicht zu. Und vor allem, weil das Einzige, womit Fields gewinnen kann, sind Big Plays. Weil ein konstantes Short-Passing-Game kann dieser Typ nicht aufziehen. Und vor allem ein Quick-Passing-Game, was ja im Moment die bisherigen Spiele den Vikings halt wehgetan hat, sondern wir werden halt wahrscheinlich ein Spiel sehen, erstmals diese Saison, wo ein Quarterback den Ball 3 Sekunden und länger halten wird. Und das ist der Punkt, wo ich dann spätestens glaube, dass unser Pass-Rush dieses Mal das erste Mal wirklich dominant auftreten kann. Vor allem gegen diese O-Line. Und deswegen sehe ich halt wirklich überhaupt nicht, wie diese Offense der Bears Production raufbringen will. Natürlich kann das wieder gut sein, dass sie mich am Ende Lügen strafen, aber ich sehe es halt einfach im Moment nicht. Alles spricht in diesem Fall für die Vikings und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann natürlich jetzt hier mit Zynismus rangehen und sagen, ja, aber es sind die Vikings, die schaffen es irgendwie, die wieder stark zu halten.
Das habe ich mir gerade verkauft.
Aber ich will halt auch irgendwie rational an die Geschichte rangehen und rational muss die Nummer deutlich werden. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Vikings Offense hier und da mal wieder ein paar Chancen liegen lässt. Das kann immer passieren. Aber grundsätzlich, die Defense darf eigentlich nichts anbrennen lassen. Und deswegen ist mein Tipp 28-7.
Wow. Ja, okay.
Das sollte man sich mal rot im Kalender antragen. Nicht nur, dass wir alle auf die Vikings tippen, sondern alle mit einem Multiscore winnen.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn dein Gegner halt so schlecht dasteht, was willst du denn anderes sagen? Ja,
absolut.
Also alles andere wäre irgendwie Schwarzmalerei in dem Fall. Also. Ich meine, klar, es gibt diese Möglichkeit, dass wir wieder klassisch uns irgendwie degradieren auf den ihr Level, indem wir selber einfach schlampig spielen. Aber also auf dem Papier musst du dieses Ding gewinnen. Und zwar mit Abstand.
Meine Bold Prediction ist Za'Darius Smith 3-6, ein Turnover.
Ich nehme die andere Seite. Ich sage, Daniel Hunter kommt endlich in der Season an mit 2-6, einer davon ein Strip Fumble.
Ihr habt es mir jetzt eigentlich so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich wollte auch wieder mit dem Edge-Rusher ankommen und ihr werdet nicht erraten, mit welchem Edge-Rusher ich ankomme.
DJ Wollum!
Korrekt, weil er immer gut gegen die Bears spielt. Und weil er, und das ist auch wieder so ein Punkt, es soll keiner sagen, dass ich irgendwie Agendas gegen irgendwelche Spieler habe. Der spielt keine solide bisher. Der hat keine schlechte Saison. Also,
look at him.
Jetzt mal ernsthaft, wenn man sich so die Nummern anschaut und Also es ist nicht gut, um das jetzt auch, um da jetzt nicht anzufangen, als würde ich ihn jetzt irgendwie Gott weiß wo in den Himmel heben. Aber hätte man das mal gedacht, dass man das mal erlebt, nach 4 Spielen eine Run-Defense-Grade von über 60 von DJ Wonnum zu haben?
Ja, ich meine, er ist in beiden Kategorien jetzt relativ durchschnittlich und als Rotational Player ist das eigentlich gar nicht verkehrt.
Ja, und 7 Quarterback-Pressures. Ist okay nach 4 Spielen für einen Rotational Guy. Das ist eine weniger als Hunter.
Ja.
Und ich sag's,
Ja, warte mal, warte mal, ab nach dem Spiel ist Hunter weit vorne.
ich bleib dabei. Bornum hat immer gegen die Bears gut ausgesehen bisher. Warum auch immer, aber dieses Spiel ist immer das Spiel gewesen, in dem er explodiert ist. Vor allem, weil er eben so gut in diesem ganzen Clean-Up-Zeug ist. Was natürlich seine Statistiken immer sehr aufgepustet hat. Aber irgendwie immer, wenn es dieses Cleanup-Zeug abzuholen gab, dann war es immer DJ Wonnum, der es sich gegriffen hat. Jedes Mal. Und das wirst du gegen Fields haben, weil ich habe es gesagt, der hält den Ball wieder 3,5 Sekunden. Und dann wird es nach einem 5-Sekunden-Scramble-Drill wird es wieder Wonnum sein, der ihn wieder sackt. Deswegen bin ich bei 2,5 Sacks DJ Wonnum.
Also, wir halten fest, die Bold Prediction ist sehr Edge Rush freundlich diese Woche. Und
Eigentlich müsste man ja eher auf die Interior Line tippen, bei der Interior Line der Bears und vor allem Devin Tomlinson Performance bisher. Ich habe echt geschwankt, ob ich jetzt die Wonnum Prediction bringen soll, einfach um zu zeigen, dass es mir nicht entgangen ist, dass er sich gesteigert hat, oder ob ich die Tomlinson Prediction bringen soll, weil auch
Ich
er
habe
sollte
vorher,
eigentlich ein
ich
gutes Spiel
wollte
haben.
sagen, ich habe vorher auch mit Tomlinson geliebäugelt da kurz, aber ich dachte so, komm, für die Feel-Good-Story, Danielle Hunter muss jetzt endlich mal ankommen.
Deswegen habe ich Za'Darius Smith genommen, weil der von beiden Seiten kommt.
Also wir halten fest, Justin Fields sollte sich jetzt schon mal nach einem guten Physiotherapeut für nach dem Spiel umgucken. Aber wir sind viel zu positiv alle. Das macht mir
Wäre
echt
das nicht
Sorge.
eigentlich mal
Jetzt hör
echt.
doch auf!
Wäre das nicht mal echt ein schönes Novum, wenn in diesem Spiel mal alle unsere Bold Predictions
Dann hat Justin Fields aber sehr viel Aua.
So, bevor das jetzt irgendwie ins völlige Land der Träume abdriftet, möchte ich die Folge jetzt mal beenden. Diese Woche wird es dann auch, denke ich, wieder eine Review geben, weil wir kommen ja nicht aus London zurück, wir sind ja wieder da. Dementsprechend hoffe ich, dass wir alle ein schönes Spiel haben, ein hoffentlich entspanntes Spiel und nicht wieder auf kurz vor Schluss auf einen Double Doink kaufen müssen.
Ihr beschwört's rauf, ne?
In dem Sinne, viel Spaß, schönes Wochenende, Skol!
Skull.
Skull reingehauen.